Hallo und herzlich willkommen zum Anarchistischen Radio. Jeden Sonntag auf Radio Orange in Wien und jeden Donnerstag auf Radio Helsinki in Graz. Heute habe ich einen Audiomitschnitt mitgebracht von der Veranstaltung Transing Anti-Capitalist Feminism, also transfeministische Perspektiven auf antikapitalistische Kämpfe. Es geht um die Herrschaftsverhältnisse Patriarchat und Kapitalismus, die auch für anarchistische Perspektiven total wichtig sind. Ein wichtiges Konzept, was ich schon mal vorwegnehmen mag, weil es sich sehr kompliziert anhört, ist das Konzept des Pharma-Porno-Biokapitalismus, das dann noch weiter erklärt wird im Vortrag. Musikalisch wird das Ganze untermalt von Faulenzer und System Failer.
Mein Vortrag, ich hoffe, ich bin in 40 Minuten durch, heißt Transing Anti-Capitalist Feminism. Und auf jeden Fall geht es um das Spannungsverhältnis, dass es einerseits darum geht, welche Rolle haben Transpersonen in einem antikapitalistischen Feminismus, transfeminine Personen, und aber auch, wie können wir diesen antikapitalistischen Feminismus transen, also wie können wir ihn quasi zu einer Perspektive hin entwickeln, die quasi die spezifische Situation, in der wir gerade leben und die diese Formation von Cis- und Transgeschlechtlichkeit hervorgebracht hat, adäquat thematisieren, adäquat in dieser Formation kämpfen. Vielleicht noch was vorweg, es wird die ganze Zeit um Gewalt gehen, es gibt keine Bilder und Videos. Ich mag mit einem Zitat von Spivak einsteigen. Spivak ist, wie wir glaube ich alle wissen, keine Transfrau, sondern eine postkoloniale Feministin und hat diese Frage, die ich hier aufwerfe und die wichtig ist, gerade für meinen Vortrag auch nochmal aus einer anderen Perspektive gestellt, aber ich spüre eine gewisse Verbundenheit. Und zwar, Spivak hat gefragt, 1985, also sie kam da gerade in die USA als indische Theoretikerin: What subject effects were systematically effaced and trained to efface themselves so that a canon norm might emerge? Also Spivak fragt danach, welche Effekte, welche Dimensionen und Teile von unserer Subjektivität, unserem Sein wir abschneiden müssen, damit wir Teil von einem Kanon sein können, damit wir Teil von einem politischen Projekt sein können. Und was ich wichtig finde bei Spivaks Frage, ist nicht die Frage, wer kann sprechen. Ich glaube, das ist eine Frage, über die viel diskutiert wurde und ich spreche hier. Sondern die Frage ist quasi, unter welchen Bedingungen spreche ich und was habe ich gelernt, nicht zu sagen, um Teil eines feministischen oder linksradikalen Kontexts zu sein, als eine transfeminine Person. Und ich glaube, das ist eine kritische Selbstbefragung, die ich hier vornehmen muss und wo wir uns immer fragen müssen, wie weit kann meine Kritik, mein Sprechen reichen, die ich quasi immer in dominiert cis-feministischen Kontexten politisch aktiv war. Die Frage ist für mich auch aufgekommen, oder die Frage, ich bin auf diesen Text gestoßen vor einem knappen Jahr, und ich glaube, es ist nicht zufällig, dass ich mich ein halbes Jahr nach meinem Coming Out in Freiburg damals noch aus einer linksradikalen Szene entfernt habe und komme jetzt quasi zurück und finde es total schön zurückzukommen, weil Transfeminismus und linksradikale Perspektiven und antikapitalistische Perspektiven müssen zusammengedacht werden. Ich würde sagen, Transfeminismus muss inhärent antikapitalistisch sein, aber diese Begegnung findet halt unter Machteffekten statt. Und darum finde ich es auch nochmal wichtig, diese Frage ein zweites Mal hier anzubeamern. Und zwar diese Erfahrung, die ich gemacht habe, nämlich dass eine spezifische, dass der Punkt, an dem ich mein Coming Out hatte und ich als transfeminine Person geoutet habe, mich aus der radikalen Linken entfernt habe, würde ich sagen, lässt sich insofern verallgemeinern, weil ich es von anderen Leuten auch gehört habe. Dass es quasi nicht möglich ist, es ist möglich als transfeminine Person Teil einer radikalen Linken zu sein, aber es ist quasi, es passiert auf einem gewissen Preis. Und diesen Preis zu verhandeln, ist jetzt der erste Teil meines Vortrags. Und zwar, ich würde sagen, dass, und auch mit, nach Gesprächen mit anderen transfemininen Personen, dass die radikale Linke für transfeminine Leute ein ambivalenter Ort ist, also ein zweischneidiger Ort. Und zwar einerseits ist die radikale Linke ein Ort in relativer Sicherheit, das heißt, es gibt hier relativ wenig Gewalt, es gibt irgendwie keine beschissenen Angriffe verbaler oder physischer Art gegen transfeminine Personen. Es herrscht mittlerweile ein angenehmer Konsens, dass irgendwie Misgendering einfach mal gar nicht geht. Und vor allem wichtig auch, dass eine linksradikale Szene mit transfemininen Leuten solidarisch ist in der Kritik neoliberaler und neofaschistischer Bedrohungen. Aber, und das ist, würde ich sagen, die spezifische Gewalt, die ein linksradikaler Kontext und ein linksradikal-feministischer Kontext gegenüber transfemininen Personen und Transpersonen ausübt, ist, dass wir Brennpunkte von linksradikaler und feministischer Selbstverständigung sind. Was meine ich damit, wenn ich davon spreche, dass wir Brennpunkte von Selbstverständigung sind? Ich glaube, eine wichtige Kontroverse, den feministischen Aktivismus seit, ich weiß es nicht, 20, 25, 30 Jahren, ich bin leider erst 28, darum habe ich diesen Horizont nicht, aber zumindest seit ich ihn irgendwie kenne, seit also 10 Jahren oder 15 Jahren, beschäftigt ist quasi diese Frontstellung von einem Queer-Feminismus versus einem marxistischen Feminismus. Eine wichtige Kritik, die formuliert wurde an einem Queer-Feminismus und an gewissen Vorstellungen. Und diese Frontstellung würde ich so nennen, weil ich glaube, diese Frontstellung wird oft sehr binär verhandelt. Also es wird oft so getan, als würde Queer-Feminismus einem materialistischen Feminismus gegenüberstellen, artikuliert sich zugespitzt in der Vorstellung, dass auch in der queer-feministischen Vorstellung, dass es sowas wie einen liberalen Voluntarismus gibt, also quasi, dass es möglich ist, so eine Einzelleistung sich zu emanzipieren von gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen und aus Geschlecht herauszuarbeiten. Und dem gegenüber wird gestellt eine Vorstellung, dass Emanzipation aus einer marxistisch-feministischen Perspektive nur kollektiv-revolutionär stattfinden könnte. Und quasi, dass es ein gemeinsames Projekt ist und dass dieses Projekt auf Produktionsverhältnisse, Reproduktionsverhältnisse abzielt, wohingegen der Queer-Feminismus das genau machen würde. Und das Spannende ist irgendwie, dass in dieser Gegenüberstellung meiner Wahrnehmung nach oft transfeminine Person zugeschrieben wird, Teil eines Projektes zu sein, das glaubt, eine Emanzipation von Geschlechternormen und Geschlechterregime könnte über ein liberales, individuelles Projekt geschehen. Das ist quasi die eine Frontstellung, in der ich Trans irgendwie verhandelt sehe und wo ich Transpersonen hineinplatziert sehe. Und die andere Sache ist, dass transfeminine Personen eine Gruppe von Personen sind, die ein Austragungsort in vielen feministischen Kämpfen sind für die Frage, wie viele Differenzen und Widersprüche das Subjekt feministischer Kämpfe aushalten kann. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in aktuellen Debatten ja ganz stark sehen, durch postkoloniale Kritiken, durch intersektionale Kritiken, durch queer-feministische Kritiken, dass das feministische Subjekt oder die Subjekte feministischer Kämpfe immer widersprüchlicher sind. Aber die Frage, wie weit quasi diese Widersprüche und Differenzen gespannt werden können, diese Frage, würde ich sagen, trägt sich aus auf Körper von transfemininen Personen quasi, die am Ende eines Spektrums stehen, das integrierbar ist in feministische Kämpfe. Und was ich hier quasi, was das Ergebnis ist gewissermaßen, ist zu sagen, dass mein Geschlecht und mein Körper ein Schlachtfeld wird politischer Auseinandersetzung. Warum sage ich Schlachtfeld? Also warum benutze ich diese martialisch-militärische Metapher? Jetzt kommen wir zu den Triggern. Genau, und zwar, wenn wir uns die Geschichte von einer feministischen Auseinandersetzung mit transfemininen Positionen vor allem, aber auch mit transmaskulinen Personen anschauen, dann ist es so, dass es ganz viel transinklusiven Feminismus gab. Also es ist zum Beispiel auch wichtig zu sehen, dass das ehemalige FC, also die heutige Flinte, dass da schon in den frühen 80er Jahren zum Beispiel transfeminine Leute ein- und ausgegangen sind und akzeptiert waren als Frau. Aber es gab immer durch die Geschichte des Feminismus seit den 70er Jahren hindurch auf jeden Fall, Marie Daly hat auch schon in den 60ern darüber geschrieben, massive Aggression gegen transfeminine Personen. Transfeminine Personen wurden als Monster bezeichnet und als Agenten des Patriarchats, die feministische Räume infiltrieren wollen und feministischen Widerstand brechen wollen. Und diese Diskurse artikulieren sich auch heute zum Teil noch, wenn zum Beispiel Naida Pitul und ich glaube Janice Martin heißt sie, davon sprechen in einem Artikel in der Jungle World 2019, dass Transfrauen Vergewaltiger und Belästiger in Frauenräumen seien. Und was quasi auch wichtig ist, ist, dass wir ganz viele Debatten, die wir in einem materialistischen Feminismus führen, und da zähle ich ganz stark die Debatte um geschlechtliche Sozialisation hinzu, binär verhandelt wird. Und es ist, ich glaube, ich will gar nicht absprechen, dass es unterschiedliche Sozialisationen gibt und dass eine transweibliche Sozialisation eine andere ist als eine cisweibliche Sozialisation. Aber die Art und Weise, wie spezifische Debatten in der binären Weise geführt werden, nämlich dass transweibliche Personen eine männliche Sozialisation hatten, ist eine Form von Unpräzision, die sich eine spezifische Gruppe leisten kann. Und ich würde halt sagen, das ist eine Form von Unpräzise sein, die sich die Leute leisten können, die Teil von einem feministischen Mainstream oder von einem linken feministischen Mainstream sein können. Und angesichts dieser binär geführten Debatten und angesichts dieser Geschichte von Gewalt, die sich fortschreibt, finde ich eine wichtige Frage zu stellen, welcher Raum denn für Ambivalenzen und Widersprüche bleibt in der Aushandlung und wer diese Widersprüche und Ambivalenzen aushält, auf wessen Körpern sie ausgetragen werden und wer wem angesichts von gesellschaftlichen Machtverhältnissen vertrauen muss. Und ich würde sagen, es sind ganz oft Transpersonen, die eben feministischen Räumen vertrauen müssen, dass sie eingeschlossen werden können. Und dann stellt sich angesichts dessen die Frage, wie können wir das, was Koschka Linkehand richtigerweise fordert, feministisch streiten über die Frage, wie ein gemeinsames feministisches Projekt ausschauen kann. Unter welchen Bedingungen streiten wir feministisch und welche Machteffekte unterliegen diesen, strukturieren diese feministischen Aushandlungsprozesse, die total wichtig sind. Denn aus einer transfeministischen oder transfemininen Perspektive ist es total wichtig, die Fragen, die marxistischer Feminismus aufwirft, nämlich die Fragen nach Reproduktionsverhältnissen und nach Klassenverhältnissen, auch die Fragen, die in einem queeren Aktivismus und einem queerfeministischen Aktivismus ganz marginal sind, nochmal aufzuwerfen. Weil Transpersonen ganz massiv unter dem Druck von kapitalistischen Produktions- und patriarchalen Reproduktionsverhältnissen leiden und die Klassenfrage ganz zentral für uns ist. Und es ist auch wichtig, quasi kollektive antipatriarchal, antikapitalistische Kämpfe zu führen für Transpersonen, weil wir eben diese Verhältnisse überwinden müssen und weil wir gerade sehen, wie ein neoliberal-patriarchaler Kapitalismus aktuell, wir sehen das an der Zunahme an den Femiziden gegen Transpersonen, gegen der gewaltigen Transperson, die zunimmt global, gerade nochmal wichtiger wird, dass man quasi ein breites Bündnis hat von verschiedenen feministischen AkteurInnen. Genau, aber wie sollen diese Kämpfe stattfinden? Und ich glaube, die Frage, wie diese Kämpfe stattfinden sollen, ist eine Frage einerseits der politischen Analyse und andererseits eine Frage praktischer Politik. Genau. Ich komme jetzt erstmal zur Analyse. Ich beziehe mich auf, wenn ich darüber nachdenke, welche Positionen Transfeminine oder Transpersonen haben, immer wieder auf den Begriff des parmapornografischen Biokapitalismus von Paul Preciado. Das ist ein Transtheoretiker. Das ist mein furchtbar sperriger Begriff und auch ein polemischer Begriff. Was meint Preciado damit? Um es kurz zu sagen, Preciado sagt, dass wir ab Beginn des 20. Jahrhunderts roundabout einen neuen Zugriff auf den Körper und auf den vergeschlechtlichten Körper haben. Und zwar, wir haben nicht nur eine, was ich dann genannt habe, reproduktivistische Heterocis-Vergeschlechtlichung von Körpern zur Reproduktion von Arbeitskraft. Also es geht nicht nur darum, es ist furchtbar. Also ich bin keine Person, die gut ist, einfache Worte zu finden manchmal, aber darum versuche ich sie zu erklären, wenn sie kompliziert bleiben. Während es immer darum ging, Arbeitskraft zu reproduzieren in einem Kapitalismus und die Krise der Reproduktion der Arbeitskraft im 19. Jahrhundert eine ganz zentrale Frage war. Also wir erinnern uns irgendwie, es gab diese Situation, es werden Frauen und Kinder in die Fabrik reingebracht und die Arbeitskräfte sterben im Kapitalismus einfach weg. Und diese Frage ist einfach eine zentrale Frage des Kapitalismus des 19. und noch eine kapitalistische Frage des Kapitalismus des 20. und 21. Jahrhunderts. Kommt hinzu, sagt Preciado quasi, dass eine Ästhetisierung von Körpern, und zwar eine Ästhetisierung entlang von heterocis-geschlechtlichen Normen, eingebunden wird in Kapitalismus. Also dass quasi über Konsum von Schönheitsprodukten, das heißt von Schönheitsprodukte würde Presidiado breit fassen im Sinne von, es geht um OPs, es geht um Fragen von Make-up, es geht um Fragen von Bodybuilding, all diese Formen von Konsumpraktiken, eine Einbindung der Subjekte in den Kapitalismus, also der Individuen in den Kapitalismus voranziehen, die ganz wichtig sind für die Art und Weise, wie Kapital akkumuliert wird im 20. und 21. Jahrhundert. Und wenn wir uns anschauen, wie diese Absatzmärkte wachsen im globalen Norden, dann sehen wir, das sind drei- und vierstellige Prozentzahlen, je nachdem, ob wir die Zeiträume seit den 70ern oder seit den Nullerjahren uns anschauen, in denen der Umsatz an Schönheitsindustrie wächst, sehen wir quasi, wie Körper immer stärker eingebunden werden in die Herstellung von zweigeschlechtlichen Körpern. Presidiado sagt dann auch, dass quasi die Art und Weise, wie die Pille zum Beispiel verwendet wird und die Pille ein Produkt ist zur Herstellung von Zweigeschlechtlichkeit, indem quasi die Östrogene spezifisch zweigeschlechtlichen Körper herstellen, dass wir das quasi als Teil eines spezifischen Kapitalismus des 20. und 21. Jahrhunderts fassen müssen, wo es darum geht, spezifisch ästhetische Körper, zweigeschlechtlich ästhetische Körper herzustellen.
Ich habe keine Männerstimme, ich hab meine Stimme, mit der ich dich zurückdisse oder über dich singe. Ob sie hoch ist oder tief, ist mir gerade ganz egal, um dir zu sagen, dass du scheiße bist. Taugt sie allemal. Ich pass nicht in dein Frauenbild der Zweigeschlechterwelt. Die Fee aus deinem Traum hast du dir anders vorgestellt. Und dein Schönheitsideal lässt keinen Platz für Unterschied. Da scheiß ich drauf und ärger mich, dass mich das runterzieht. Manchmal will ich dem entsprechen, was mir jede Werbung zeigt. Kann abnehmen, wie ich will, doch mein verhasster Körper bleibt. Fühl mich hässlich, wenn ich Sprüche krieg, dauernd in der Stadt. Alle wissen ja, wie eine Frau auszusehen hat. Um eine Frau zu sein, wären große Brüste erstmal Pflicht, kaum Gewicht und erst recht keine Stoppel im Gesicht. Für deine kleine Welt sind schon ein paar Härchen schlimm. Tut mir leid, wenn ich nicht die Fee aus deinem Märchen bin. Bisschen Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauch ich alles, nur kein Schönheitsideal, scheißegal. Mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie, doch für mich bin ich hier die Dancing Queen auf dieser Party. Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauch ich alles, nur kein Schönheitsideal, scheißegal. Mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie, doch für mich bin ich hier die Dancing Queen. Ich versuche mich zu mögen, das ist leicht dahingesagt, wenn dein letzter Kommentar gerade noch immer an mir nagt. Wenn andere mich beleidigen, natürlich nur spaßhaft, bis der Lustigste mich festhält oder mir an den Arsch fasst. Ich sehe in mir Hässlichkeit, je mehr mir das passiert, da frage ich mich, wer hat mich denn als hässlich definiert? Diesen Doof-Typen will ich doch dieses Recht nicht zugestehen. Ich scheiß auf die und scheiß auf alles, was die in mir sehen.
Nun, ich halte nicht viel von Ihren Manieren, Sie, Lord, Sie. Warum drehen Sie sich nicht einfach um und schauen mir ins Gesicht wie ein Mann?
Ich bin kein Mann. Bisschen Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauch ich alles, nur kein Schönheitsideal, scheißegal. Mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie, doch für mich bin ich hier die Dancing Queen auf dieser Party. Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauch ich alles, nur kein Schönheitsideal, scheißegal. Mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie, doch für mich bin ich hier die Dancing Queen. Mir fällt es schwer, dass du mich bei meinem Lieblingsnamen nennst, besonders wenn du morgens meinen Bart noch erkennst. Oder trage ich heute einfach keinen eindeutigen Style? Stimmt vielleicht mein Make-up nicht in jedem Detail? Ich sehe mich als Frau, auch wenn's dein Weltbild nicht erfasst. Vielleicht ist das nur die Schublade, die besser zu mir passt. Nie mehr höre ich auf die Werbung, dann fühle ich mich stärker und hasse Schönheitsideale so viel mehr als meinen Körper. Wenn ich mich style, dann nur noch um meine Schönheit zu unterstreichen. Nie wieder um mich träumen, aus der Werbung anzugleichen. Fühl mich schön auch ohne Jade, bin es wert ohne L'Oreal. Brauch kein Venus Breeze, um mich wie eine Göttin zu fühlen. Meine Waage sagt mir nur noch, ich bin richtig, ich bin gut. Mein Spiegel küsst mir auf die Stirn, macht mir zum Ausgehen Mut. So tanze ich mein Leben zu dem Beat, den ich mir aufleg. Selbstbewusst flaniere ich durch die Stadt wie auf nem Laufsteg. Bisschen Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauch ich alles, nur kein Alltag, Schönheitsideal, scheißegal. Mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie. Doch für mich bin ich hier die Dancing Queen auf dieser Party. Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauch ich alles, nur kein Schönheitsideal, scheißegal. Mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie. So tanze ich hier mit allen Queens und Queers auf dieser Party.
Eine dritte Dimension, auf die ich jetzt gleich nochmal weiter eingehen werde, ist, was ich als Dialektik von End- und Renaturalisierung von Cis-Geschlechtlichkeit über Kapitalismus und reaktionäre Kapitalismuskritik bezeichne. Was das ist, darauf gehe ich jetzt gleich ein. Ah, okay, weil ich muss so gucken, ob... Nee. Okay. Sorry, das stimmt nicht. Also, was ich mit dieser Dialektik meine, ist, wir haben mit dem, was Preciado beschreibt, die Erfahrung, das Geschlecht ist Subjekt, wir werden uns alle bewusst, unser Körper ist ein kultureller Körper, der wird synthetisch hergestellt über pharmakologische Produkte wie die Pille, er wird synthetisch hergestellt über Schönheitsoperationen, er wird synthetisch hergestellt über eine spezifische Weise des Konsums, indem wir versuchen, unseren Körper in Form von Geschlechternormen auszurichten. Und er wird aber auch hergestellt darüber quasi, dass wir immer stärker einem Regime unterworfen sind, indem wir Körper als sexualisierte Körper begreifen. Das findet darüber statt, sagt Preciado, dass wir quasi immer mehr bildgebende Technologie haben. Diese Körper werden immer sichtbarer, während wir quasi im 18., 19. Jahrhundert eine Fotografie haben, die sich entwickelt, haben wir im 20., 21. Jahrhundert den Film als Medium, der den Körper immer mehr in den Blick nimmt. Und wir lernen quasi auf diesen Körper mit einem Male Gaze zu schauen, der quasi eine zweigeschlechtliche Sexualisierung dieses Körpers vornimmt. Und dieses Bewusstsein quasi, dass der Körper ein kulturell hergestellter Körper ist, würde ich mit Preciado argumentieren, ist quasi eine Entnaturalisierung des Körpers, aber gleichzeitig haben wir ganz starke biologistische Diskurse, die uns sagen, dass wir in einem zweigeschlechtlichen Körper leben, die quasi hegemonial sind im 19. und 20., auch im 21. Jahrhundert. Und wir haben, aber darauf komme ich gleich nochmal zurück, eine reaktionäre Kapitalismuskritik, die eben eine Renaturalisierung von Geschlecht vornimmt. Um jetzt kurz nochmal zurückzukommen auf, was das für Implikationen erstmal hat. In den Trans-Studies ist quasi ein relativ breiter Konsens zu sagen, dass geschlechternonkonforme Personen und Körper durch die Geschichte hindurch existiert haben. Es gab immer irgendwelche Körper und Personen, die sich in den historisch-spezifischen und lokalspezifischen Geschlechterregimen nicht eingepasst haben oder die in der dritten Kategorie gelabelt haben. Was wir aber heute als Transgeschlechtlichkeit, aber auch als Cisgeschlechtlichkeit fassen, ist eine spezifische historische Position in einem spezifischen pharmapornografischen Kapitalismus des globalen Nordens. Und zwar in diesem Kapitalismus, wo Geschlecht eben auf eine ästhetisierte Weise hergestellt wird. Und ich glaube, es ist wichtig quasi, dass wir Trans und auch Cis als spezifisch historische Formation in einem spezifisch historischen Kapitalismus fassen. Genau. In diesem spezifisch historischen Kapitalismus haben wir dann natürlich auch Transfeindlichkeit als ein spezifisch historisches Phänomen. Was ich damit meine, wir haben eine Überschneidung und Dialektik von unterschiedlichen Prozessen. Wir haben einerseits eine Krise von der patriarchalen Geschlechterordnung angesichts von einer kapitalistischen Produktionsweise. Was meine ich damit? Wir haben seit dem 19. Jahrhundert eine Durchsetzung von der industriellen Produktion und eine Krise der patriarchalen, ländlich-bäuerlichen Familie, in der es quasi die Vorstellung des autonomen Subjekts, des autonomen Patriarchen gab, der sich vorstellen konnte, dass er quasi Herr ist und dass er Herr im Hause ist und dass er autonom ist. Und es entsteht ein Bewusstsein quasi dafür, dass das männlich gedachte autonome Subjekt und der Mann als autonom gedachtes Subjekt immer eingebunden ist in gesellschaftliche Verhältnisse und abhängig ist von diesen Verhältnissen. Genau. Und und zweitens haben wir eben diese Denaturalisierung von Geschlecht, die ich eben schon mit Preciado stark gemacht. Also wir haben quasi diese Krise von der patriarchalen Geschlechterordnung, die Vorstellung, dass quasi der Mann ein transzendentes Subjekt ist, was kein leibliches Subjekt ist, die rückt im 19. Jahrhundert bereits, kommt in eine Krise und der männliche Körper entsteht als sexualisierter Körper im 19. und 20. Jahrhundert und ist quasi ein Körper, der in einer gewissen Weise nicht mehr ein gänzlich anderer Körper ist als der weibliche Körper, weil es ein Körper nämlich ist. Und darum haben wir eine Krise in der patriarchalen Geschlechterordnung, und die aber immer wieder verteidigt wird quasi. Wir haben gleichzeitig eine Fortschreibung von einem heterocis-geschlechtlichen Zugriff auf Geschlechterkörper über Biopolitik, also wo es eben um die Reproduktion von Arbeitskraft geht. Das hat Foucault viel beschrieben, das hat Ricciardo beschrieben. Genau. Und wir haben als dritte Tendenz, was Kevin Floyd, das ist ein marxistischer Queer-Theoretiker, der bahnmarxistische Queer-Theoretiker, als die Verdinglichung von Geschlechterkörpern über die Bahnform beschreibt. Was er damit meint, ist quasi, dass wir, er bezieht sich da auf Lukács, und Lukács sagt im Prinzip, dass die Durchsetzung von der Identitätslogik wesenhaft von Kapitalismus ist. Also die Vorstellung, dass wir abstrakte Waren tauschen können und diese Waren irgendwie Äquivalenzien, überträgt sich, würde Floyd sagen, auf die Art und Weise, wie wir über Geschlechterkörper denken. Dass wir nämlich verschiedene Leute haben, die quasi unter der Identität Mann oder der Identität Frau oder unter der Identität homosexuell und der Identität heterosexuell gefasst werden können. Also wir haben quasi über den Kapitalismus eine Durchsetzung von der Verdinglichung der Geschlechterkörper. Dann haben wir eben diese Krise des Patriarchats oder des Patriarchen oder der Patriarchen, die quasi aber immer wieder bearbeitet werden muss. Und die wird dadurch bearbeitet, dass wir eine Zunahme an Feminiziden haben. Und die wird dadurch bearbeitet, und das zeigt Dan Irving in der Studie sehr gut, dass quasi in dem Moment, wo wir kapitalistische Krisen haben, die Gewalt gegen transfeminine Personen und Transpersonen am Arbeitsmarkt zunimmt. Und eine fünfte Dimension ist, wir haben eine reaktionäre Kapitalismuskritik quasi, die Transpersonen als Produkte von der jüdischen Weltverschwörung konstruiert. Um was geht es dabei? Also Cohen, das ist eine jüdische Transtheoretikerin, und Cohen sagt im Prinzip, in der Art und Weise, wie der Jude als abstraktes Kapital konstruiert wird und als eine Person ist, die keine konkrete, produktive, arische Arbeit quasi vollzieht, in derselben Weise ist die Transperson quasi, und da eine Trennung stattfindet zwischen einer abstrakten Arbeit und einer guten, produktiven Arbeit, also das ist die reaktionäre Kapitalismuskritik, dass wir unterscheiden zwischen einer unproduktiven jüdischen Arbeit und einer produktiven arischen Arbeit, die konkret ist, quasi in der konkrete Waren hergestellt werden, in derselben Art und Weise und dann eine Fetischisierung von der konkreten, des Konkreten und des Materiellen stattfindet, in derselben Weise haben wir eine Fetischisierung des biologischen Geschlechts, dem quasi ein abstraktes Geschlecht, nämlich Gender, gegenübergestellt wird, und Transperson wird quasi zugeschrieben, sie seien Agentin oder Produkte einer jüdischen Weltverschwörung, in der es quasi darum geht, ein eigentliches, natürliches und unentfremdetes Geschlecht über kulturelle Prozesse zu entfremden. Genau, das sind so diese fünf Prozesse sind quasi die Arten und Weisen, wie wir die zusammenwirken, und unter deren Zusammenwirken wir, würde ich sagen, im spezifischen aktuellen kapitalistischen Regime Transfeindlichkeit verstehen müssen. Das ist jetzt irgendwie ein großer Rahmen von Kapitalismus irgendwie als eine Totalität oder als einem gesellschaftlichen System. Wir haben aber nochmal spezifische Gewalt in Form von ökonomischer Gewalt gegen Transpersonen. Einerseits ist es so, dass Transleute besonders oft erwerbslos sind und besonders oft in ausbeuterischen und prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten. Wir haben sehr viele transfeminine Personen, die in Sexarbeit arbeiten. Wir haben sehr viele Transleute, die aus Jobs rausfliegen und wieder reinkommen, weil eben Diskriminierung fortwirkt, aber auch aus anderen Gründen, auf die ich gleich zugehe, nämlich die Bedeutung quasi, die affektive Arbeit, also Arbeit, wo es darum geht, sich wohlzufühlen oder dem Gegenüber ein Gefühl zu geben, sich wohlzufühlen, die wird immer bedeutsamer in einem pharmapornografischen Kapitalismus, aber auch in einem Dienstleistungskapitalismus des globalen Nordens. Und weil quasi Transpersonen immer die Instabilität von Geschlecht und damit eine Bedrohlichkeit quasi verkörpern, sind sie nicht in der Lage, dieses Gefühl von, so argumentiert Irving zumindest, dieses Gefühl von Wohlbehagen und sich sicher fühlen und sich angenehm fühlen in kollaborativen Arbeitskontexten, die eben für einen spezifischen neoliberalen Kapitalismus wichtig sind, sondern in Dienstleistungsarbeit zu leisten. Dann haben wir eine Neoliberalisierung von dem Gesundheitssystem, darauf hat Dean Spade hingewiesen, das ist eine non-binäre Person, die viel zu Kapitalismus und Trans arbeitet. Das heißt quasi, es werden inzwischen Sozialleistungen und Teil des Gesundheitssystems zusammengestrichen, von denen Transleute profitieren. Also es werden immer weniger Leistungen mittlerweile auch bezahlt in den letzten Jahren, während es lange Kämpfe gab, in denen quasi mehr bezahlt wird. Und wir haben eine Neoliberalisierung von Arbeitsverhältnissen. Das heißt quasi, während früher Leute in festen Arbeitsverhältnissen waren oder durch ihre Transition den Job vielleicht nicht verloren haben oder gewerkschaftlich geschützt waren, verlieren sie wegen befristeten Arbeitsverträgen, Werkarbeitsverträgen viel schneller den Job durch ihre Transition. Und das gefährdet quasi die Position von Transpersonen. Eine weitere Dimension auf die Holly Lewis, das ist eine queere marxistische Theoretikerin, hinweist, ist quasi, dass Transgeschlechtlichkeit oft quasi als ein dekadenter Individualismus konstruiert wird, vor allem in US-Diskursen, wo es quasi darum geht, dass Individuen sich diesen Luxus leisten der Transition und die Öffentlichkeit, die hart arbeitenden Personen, müssen dafür zahlen. Und da wird quasi, sie werden Moral Panics konstruiert, wo es quasi darüber geht, wo die Arbeiterinnenklasse, die anständige Arbeiterinnenklasse gegenüber dekadenten Transpersonen, die auf deren Kosten ihre Transition vollziehen, konstruiert. Und was halt auch wichtig ist, wir haben ein kapitalistisches System, was permanent Krisen produziert. Und diese Krisen produzieren oder spitzen diese Krisen produzieren fortlaufende Krisen von Männlichkeit, nämlich Männlichkeit als ein Konstrukt, wo es darum geht, sich selbst zu finanzieren, autonom auf dem Arbeitsmarkt zu agieren und nicht abhängig sein von anderen. Und wenn quasi Männer Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, das zeigt Irving, dann nimmt die Gewalt gegen transweibliche Personen zu, weil quasi die transweibliche Person die Gefahr verkörpert, als Mann jederzeit trans sein zu können oder trans werden zu können und abhängig werden zu können. Was heißt das in der politischen Konsequenz? Holly Lewis hat darauf hingewiesen, dass eine Befreiung von Geschlecht nur antikapitalistisch möglich ist. Also ich glaube, ich habe jetzt relativ lang gezeigt quasi, dass die Transfeindlichkeit, die wir aktuell erleben, eine spezifische Transfeindlichkeit, dass die vorangetrieben wird und vertieft wird durch spezifische Art und Weisen kapitalistischer Vergesellschaftung und kapitalistischen Wirtschaftens. Und die zweite Dimension ist aber auch, dass eine Befreiung von Geschlecht als gewaltvolles Regime nur dadurch möglich ist, wenn wir patriarchale Männlichkeit abschaffen. Und was ich mit patriarchale Männlichkeit meine, ist eine Männlichkeit quasi, die diese Vorherrschaftsansprüche hat, aber auch eine Männlichkeit, die sich als autonom denkt und sich nicht in Abhängigkeit denkt.
Bevor ich anfange, möchte ich eine Begriffserklärung vorlesen zu Trans und Cis. Mit dem Wort Trans wird versucht, die verschiedenen Lebensweisen von Menschen zusammenzufassen, die nicht das Geschlecht haben wollen, das sie haben sollen. Cis ist das Gegenteil. Es bedeutet also, dass eine Person das Geschlecht haben möchte, das sie haben soll. Wenn ein Mensch als Mann leben soll und das auch will, ist er ein Cis-Mann. Und wenn eine Person als Frau leben soll und das auch möchte, ist sie eine Cis-Frau. Du sagst, du seist eine Biofrau, ein Wort, das ich nicht klar check. Bin ich vielleicht aus Kunststoff, wie Roboter aus Star Trek? Biofrau und Trans, was stellst du dir wieder vor? Dich gibt's nicht beim Gemüse, noch mich im Chemielabor. Du als Cis-Mensch brauchst in dieser Welt kein Coming-out. Gilt's als normal, wirst nicht böse angeschaut, wenn du eine Wohnung suchst und dich auf einen Job bewirbst und den Unijob Familie dein Pronomen korrigierst. Du irritierst nicht, wenn du deinen neuen Namen nennst. Angst und Lücke zu benutzen, ich glaub nicht, dass du sie kennst. Doch ich bin für meine Family immer noch nicht damenhaft. Und so wird's noch lange dauern, bis sie meinen Namen rafft. Dir soll ich's erklären, damit du mich akzeptierst. Vielleicht in deiner Sprache mein Pronomen korrigierst. Erklär du mir deine Jacke oder deine neuen Schuhe. Die Fragen find ich kacke, also lass mich mal in Ruhe. Heißt Julian oder Juliane? Was ist denn hier Mann und Frau? Ich ahne, dass es geben kann eine Welt aus Sahne, Zuckerguss und Marzipan. Heißt Julian oder Juliane? Malst du dir ein Einhorn auf die Fahne? Sieh mich nicht so an, eine Welt aus Sahne, glaub ich, dass es geben kann. Danke, ich fühle mich nicht geehrt, wenn jemand er zu mir sagt. Die Welt ist wie Schokolade, immer fair auf dem Markt. Oder kriegst du nur durch Pronomen einen Magenschlag? Das Gefühl, wenn ich darauf nichts zu sagen wag. Wenn ich meinen Namen sag und du nach meinem Echten fragst. Denn mein Damenbad hat das Ausmaß von Karl Marx. Nein, ich mag's nicht zu schwimmen an einem warmen Tag. Wenn ich die Blicke und so nicht mal zu ahnen wag. Wird auch deine Identität als krank abgehakt. Wird auch dir oft der Zutritt zu Toiletten versagt. Der David C. Kassierer dich gern bis Italien gejagt. Wie oft wirst denn du nach deinen Genitalien gefragt? Und sehen dich Menschen falsch, deine Stimme, dein Gesicht? Kennst du diese Frage? Hab ich Passing oder nicht wirklich gerade eher männlich oder eher weiblich? Du kennst nicht mal das Wort Passing? Da werd ich neidisch. Das sind Privilegien, mach dir das mal klar. Vielleicht nimmst du sie als selbstverständlich wahr. Aber das hier ist kein Battletrack, der nur so zum Streit ist. Hier spricht nur eine Transfrau, die das rechtfertigen Leid ist. Heißt sie Julian oder Juliane? Was ist denn hier Mann und Frau? Ich ahne, dass es gehen kann. Eine Welt aus Sahne, Zuckerguss und Marzipan. Heißt du Julian oder Juliane? Malst du dir ein Einhorn auf die Fahne? Sieh mich nicht so an, eine Welt aus Sahne. Glaub ich, dass es geben kann. Heißt du Julian oder Juliane? Heißt du Julian oder Juliane? Cis-Menschen müssen nicht beweisen, dass sie cis sind. Bei GutachterInnen, die das besser als sie wissen. Sonst gibt's keine Korrektur, zum Beispiel in dem Reisepass. Ich dreh's um, dann verstehst du, wie ich diese Scheiße hasse. Er fragt dich, sind sie sicher, dass sie das wirklich wollen? In dem Geschlecht zu leben, in dem sie leben sollen? Und wie war ihre Kindheit, eher Fußball oder Puppe? Und sind sie sich schon sicher, seit ihrer Krabbelgruppe? Wenn du Glück hast, hat er dir geglaubt und dich gehört. Und er sagt, sie haben recht, sie sind identitätsgestört. Besiegelt und beglaubigt durch die Gerichtsgewalten, gratuliere. Sie dürfen ihren Namen nun behalten. Doch ein Gutachten reicht nicht, du musst zu einem zweiten. Auch diesem Arschloch musst du deine Identität beweisen. Doch der sagt, sie ein Cis-Mensch? Nee, das glaub ich echt nicht. Frauen kurze Haare, scheint mir sehr verdächtig. All die Scheiße macht mir Angst und die kann ich mir nicht wegstecken. Kann sie auch nicht auswaschen, so wie Fettflecken. Ich kann nicht Dreck lecken und glauben, dass es Erdbeeren sein. Ich kann nur kämpfen, weiß, da bin ich nicht allein. Bin ich nicht allein. Was ist denn hier Mann und Frau? Ich ahne, dass es geben kann. Eine Welt aus Sahne, Zuckerguss und Marzipan. Heißt du Julian oder Juliane? Malst du dir ein Einhorn auf die Fahne? Sieh mich nicht so an, eine Welt aus Sahne. Glaub ich, dass es geben kann.
Ich komme jetzt quasi so ein bisschen darauf, was Transfeminismus über diese Analyse hinaus bedeuten könnte als Perspektive und warum ich diesen Begriff des Transfeminismus verwende. Das ist jetzt so der dritte Teil. Einerseits geht es quasi darum, die neue Bedeutung von einem cisnormativen Körper und einem pharmapornografischen Kapitalismus und die spezifischen Kämpfe darin benennen zu können. Also Transfeminismus ist für mich nicht nur ein Anliegen von Transpersonen, sondern es ist ein universell feministisches Anliegen, weil es darum geht, die spezifische Bedeutung des Körpers, des geschlechtlichen Körpers in einem aktuellen Kapitalismus zu fassen. Und es ist gleichzeitig eine identitätspolitische Bewegung, weil es darum geht, herauszustreichen, dass Transpersonen Subjekte sind, die im Brennpunkt dieser Regime sind, auf deren Rücken diese Widersprüche ausgetragen werden und die zum Beispiel in dieser repressiven Kapitalismuskritik, sei es über die Gewalt von Kolleginnen oder sei es eben über diese antisemitischen Denkstrukturen oder über diese Moral Panics, zum Brennpunkt werden und zum Fokus von der spezifischen Gewalt werden. Und Trans steht für mich auch ein als Vorsilbe für eine Utopie einer Gesellschaft, in der Körper nicht einem ökonomisch-staatlichen Zugriff unterliegen, sei es über Lust, also im Sinne von dieser sexuellen Aufladung, noch über eine Disziplinierung. Und das betrifft Transkörper, wo es darum geht, einen Zugang zu Medikamenten, zu Hormonen, zu Chirurgie zu haben, wenn du sie willst. Aber es betrifft halt eben auch cis-weibliche Körper, wenn es zum Beispiel darum geht, den Zugang zu Abtreibungsmedizin und so weiter zu haben. Und darüber zu entscheiden zu können, dass der Körper zum Beispiel nicht Gegenstand von einer pharmakonografischen Konditionierung durch die Pille zum Beispiel wird. Warum ich aber quasi wichtig finde, den Begriff des Feminismus und Transfeminismus stark zu machen und nicht zum Beispiel von einem Transaktivismus spreche, ist zu sagen, dass es wichtig ist, nicht nur die Kämpfe über Rechte zu führen, sondern es geht ganz konkret über Reproduktionsverhältnisse und Produktionsverhältnisse. Und Feminismus ist für mich eine Bewegung, die die Frage von Produktions- und Reproduktionsverhältnissen und die Frage von Autonomie nochmal in einer spezifischen Weise stellt, wie quasi ein Transaktivismus, der zum Beispiel auf Rechte in einem LGBTIQ-Kampf zum Beispiel zieht, nicht stellt. Und was Feminismus quasi für mich aus einer Transperspektive auch wichtig macht, ist quasi dass die Frage von Sorgearbeit und Reproduktion zentral ist für Transpersonen. Also Francis Schreck und Dreher haben zum Beispiel und auch Jules Gleason haben zum Beispiel darauf hingewiesen, dass Transpersonen halt ganz stark auf Sorgearbeit angewiesen sind. So ein Transpersonsprozess haut dich raus aus einer Position, wo du dich selber wirklich dich selber finanzieren kannst, er haut dich in eine Position, wo du OPs hast und so weiter und so fort und wo du abhängig bist von der Sorge anderer Personen. Und darum ist es wichtig, quasi die Sorgearbeit, die Perspektive von Sorge zentral zu setzen und die Frage von Reproduktion zentral zu setzen. Und zuletzt, oder als weitere Dimension ist es so eben, dass Feminismus eine Bewegung ist, die das Private und das Körperliche als ein politisches fasst. Und nicht zuletzt ist Feminismus auch eine Utopie einer Gesellschaft, in der quasi Sorge und nicht Verwertungsinteressen im Fokus stehen. Und da würde ich mich auf das feministische Kollektiv der Precarias a la Deriva beziehen. Was heißt jetzt all diese Überlegungen eigentlich für eine konkrete, und jetzt komme ich zu meinen letzten Punkten, für eine konkrete transfeministische linksradikale Politik? Einerseits geht es darum, würde ich sagen, kollektiv als feministische linksradikale Bewegung Verantwortung für die transfeministische und für die transfeindliche Gewalt in der feministischen Bewegungsgeschichte zu übernehmen. Und was das heißt, ist nämlich das Problem ist, dass ganz oft transfeminine Leute und auch ich zum Beispiel uns immer wieder fragen, bevor wir in feministische Räume reingehen, was wird da passieren? Werden wir missgegendert werden, wird unser Geschlecht abgesprochen werden, sind wir überhaupt sprechbar? Und die Frage von dieser Geschichte der Gewalt, die Figur des Monsters, liegt quasi wie ein Schatten über transfemininen Personen bis heute. Und sich von dieser Figur des Monsters zu emanzipieren, muss ein kollektiver Prozess sein, der nicht individuell geleistet wird von transfemininen Personen. Die zweite Dimension ist quasi, dass ich sagen würde, dass eine linksradikal-transfeministische Politik kollektiv als Bewegung die gesellschaftliche Beschämung von transfemininen Personen bewältigen muss und es quasi nicht eine Aufgabe sein kann von transfemininen Personen allein und anerkennen muss, quasi, dass diese Arbeit, sich quasi auf die permanente Beschämung herauszuarbeiten, eine politische Arbeit ist, weil es darum geht, sich als kämpferisches Subjekt herzustellen. Wenn ich nämlich, also ich kenne viele transfeminine Personen, und mir geht das auch immer wieder so, dass du eine Scham hast, auf die Straße zu gehen, weil du dich unwohl fühlst durch die Blicke in diesem hetero-cis-geschlechtlichen Regime. Und diese Arbeit quasi, mit dieser Scham und mit dieser, für den eigenen Körper fertig zu werden, muss eine kollektive politische Arbeit sein, weil es darum geht, uns als kämpferische Subjekte herzustellen. Und das ist noch als weitere Dimension, ist es quasi wichtig für eine linksradikal-transfeministische Politik, spezifische Gewalt gegen Transpersonen eben als funktional anzuerkennen für die Herstellung kapitalistisch-patriarchaler Verhältnisse. Funktional insofern quasi, weil wir ja quasi Sündenböcken gemacht werden in regressiven Bearbeitung von Kapitalismus und regressiver Kapitalismuskritik. Also Transpersonen haben eine gewisse Funktionalität, insofern quasi eine regressive Kapitalismuskritik, die Moral Shaming quasi abgeladen wird und eine Hinwendung zu einer progressiven Kapitalismuskritik insofern nicht möglich ist. Und es ist wichtig, in dem Zuge eben auch anzuerkennen, dass Cis-Normativität funktional ist eben für die kapitalistischen Akkumulationsregime in diesem pharmapornografischen Kapitalismus, wo es eben nicht nur um Reproduktion geht, sondern eben um eine ästhetische Normierung von Körpern. Und dass Cis-Geschlechtlichkeit eben wichtig ist für die Reproduktion von Arbeitskraft. Und ich glaube, diese Prozesshaftigkeit und die Funktionalität von Cis-Geschlechtlichkeit anzuerkennen und in der politischen Analyse und in Kämpfen einzubeziehen, wäre eine zentrale Dimension transfeministisch-linksradikaler Politik. Eine andere wichtige Frage, die quasi mit der Frage zu tun hat, wer denn eigentlich ein Subjekt des politischen Kampfs ist, ist quasi zunächst einmal anzuerkennen, dass geschlechternonkonforme Personen immer schon antikapitalistische Kämpfe geführt haben. Wenn wir uns die Beginne der queeren Bewegung anschauen, und das ist die Thompson Cafeteria, und das sind Organisationen wie zum Beispiel Star Wars, Sylvia Rivera oder Marsha P. Johnson, das waren Transpersonen of Color, aktiv waren, dann hatten die immer einen antikapitalistischen Drive. Und die Einhegung quasi von queerer Politik in so eine Identitätspolitik und in eine Politik um Camp, um Rechte ist inhärent, hat inhärent damit zu tun, quasi, dass wir eine Krise der antikapitalistischen Linken in dem Moment haben, in dem queere Politiken eigentlich beginnen. Und es würde darum gehen, die zusammenzuführen und die gemeinsamen Anfänge zu sehen. Und es ist aber auch wichtig, dass es quasi von queeren Personen und von Transpersonen auch in den Nuller- und Zehnerjahren Kämpfe gab. Also ich bin leider so ein bisschen bewanderter in den NS-Aktivismen, aber es gab zum Beispiel in den Nuller- und Zehnerjahren eine Gruppe, die hieß Queers for Economic Justice und die darauf hingewiesen hat quasi, dass die Bedingungen, ob ich ein Coming-out machen kann oder kein Coming-out machen kann und wie mein Körper auszusehen hat, um als queerer Körper durchzugehen, kapitalistischen Verhältnissen unterliegen. Genau, dann geht es darum, einen weiteren Schritt, Trans-Communities of Care als Orte von politischen Kämpfen zu begreifen, als politische Kämpfe, wo Subjekte hergestellt werden, die kämpfen, aber auch als Praktiken und Orte, wo eine Sorge stattfindet, die sich quasi nicht erschöpft in der Sorge, in der es darum geht, Arbeitskraft herzustellen. Und ich würde mit Bini Adamczak behaupten, dass diese Orte im Sinne von einer Revolution als synaptischen Konstruktion Orte sein können, die in einem gewissen Maße, natürlich in der Widersprüchlichkeit, aber doch eine Utopie vorwegnehmen können. Und es ist wichtig, ist quasi diese Communities of Care als Keimzellen für eine Gesellschaft zu begreifen, in der Sorge im Zentrum steht und nicht kapitalistische Verwertungsinteressen. Und eine weitere Dimension ist quasi von der transfeministisch-linksradikalen Politik zu sagen, wir brauchen eine praktische Solidarität gegenüber Transpersonen, eben als Person im Brennpunkt von einem cispatriarchalen pharmapornografischen Kapitalismus. Und das äußert sich darin zum Beispiel, dass man Leute bei der Transition emotional unterstützt, sie vielleicht auch finanziell unterstützt, sich Urlaub nimmt und sie begleitet, wenn sie zum Beispiel ihre OPs haben, damit insofern, dass linksradikale Räume, was sie eh schon zu einem guten Stück sind, safer spaces sein können und so weiter und so fort. Und in der Weise, in der wir Auseinandersetzungen, und da komme ich jetzt zurück auf linke Hand, über die Frage von, welche Rolle trans- und feministischen Kämpfen in einer Art und Weise führen, in der Transpersonen teilhaben können an diesen Debatten und nicht Angst haben müssen, Gewalt erfahren zu müssen und herausgeschrieben zu werden aus dem feministischen Kollektiv und aus dem feministischen Kampf. Genau, danke schön, das war's.
1, 2, 3, 4. Kennst du auch den puren Jähzorn, Angst und Ohnmacht wird zu Hass? Traust du dich nicht nach da draußen? Komm, gemeinsam haben wir Spaß. Wir sind wunderschön und sexy, schmeiß die Waage an die Wand. Special neuer Hittenwelt, bist flauschig oder militant? Riot, Riot, Queers, Riot, Riot, Queers, Riot, Riot, Queers, Riot, 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 Queers, Riot, Riot, Queers, Riot, Riot, Queers, Riot, Riot, Queers, Riot. Terror, Tunten, Riot, Tussi, Stress und Bitch-Krawall. Wir nehmen uns die Nacht zurück, das wird ein pinker Überfall. Aus dem Weg, auf zu glotzen, Finger weg, sonst gibt es hart. Auf die Fresse, heute bin ich mit meinen Freundinnen am Start. Riot, Riot, Fierce, Riot, Riot, Fierce, Riot, Riot, Fierce, wie wir. Riot, Riot, Fierce, Riot, Riot, Fierce, Riot, Riot, Fierce, wie wir. Riot, Riot, Queers, Riot, Riot, Queers, Riot, Riot, Queers, EDM. Riot, Riot, Queers, Riot, Riot, Queers, Riot, Riot, Queers, EDM.
so wie wir.
Auf jeden Fall, was Adamczas Punkt ist, ist zu sagen, wir stellen uns Revolution immer als einen radikalen Druck vor. Ne? Da ist irgendwie, ist es nichts und auf einmal stürmen die Massen den Platz, schmeißen die Gesellschaft um, jagen das Parlament und die Kapitalisten aus dem Land und auf einmal ist alles cool. So. Und Adamczak sagt, so funktioniert Revolution, also polemisch jetzt formuliert, ne? Und Adamczak sagt, so funktioniert Revolution nicht. Revolution findet dadurch statt, dass wir quasi im und während und nach der Revolution Beziehungsweisen bauen müssen, die solidarisch sind, die quasi vorwegnehmen, wie eine gute Gesellschaft aussehen kann. Und das ist quasi diese synaptische Konstruktion. Es geht quasi darum, Verbindungen zu konstruieren. Also Synapsen ist ja quasi dieser Begriff der Verbindung. Genau, was Preciados Punkt quasi ist, zu sagen, wir haben genau durch die Vorstellung, dass Körper hormonelle Körper sind und dass es quasi Continua gibt in den Hormonregeln und so weiter. Das ist so eine, die Art und Weise, wie wir über Geschlecht reden, irgendwie seit den 1930er Jahren, ich glaube 1930, 1940, 1950er Jahren, genau, wird quasi Geschlecht irgendwie instabil, ne? Das wird irgendwie kontinuierlich, ne? Und das spitzt nochmal diese Krise zu, also was, genau, ich glaube, man muss nochmal weiter vorne ansetzen. Also diese Krise von Zweigeschlechtlichkeit als einem distinkten Regime auf einer körperlichen Ebene ist eine weitere Krise von Zweigeschlechtlichkeit oder von dem hierarchischen Zweigeschlechtermodell, was ja quasi schon Kevin Floyd beschreibt, wenn er quasi sagt, naja, wir haben diese Krise der Vorstellung, wir haben das autonome männliche Subjekt, das ist ein entkörpertes Subjekt, das ist ein autonomes Subjekt und wir haben ein verkörpertes, sexualisiertes weibliches Subjekt und diese Vorstellung, und das abhängige weibliche Subjekt und diese Vorstellung von Geschlecht kommt ja in eine Krise schon und da findet eine Normalisierung, Prekarisierung der zweigeschlechtlichen Ordnung irgendwie statt, die verteidigt werden muss und die wird auch verteidigt über dann so biologistische Diskurse dann im 19. Jahrhundert und die geraten dann aber quasi, sagt Preciado, in eine Krise im 20. Jahrhundert mit den Hormonen, aber gleichzeitig haben wir eine Herstellung von Zweigeschlechtlichkeit entlang dieser Norm, weil wir haben irgendwie eine ganz paradoxe Bewegung in Bezug auf Geschlecht und zwar haben wir, Preciado formuliert das so prägnant, wie glaube ich nur er das kann, weil sie halt sagt, naja, die Gonaden, also die Geschlechtsorgane gehören dem Staat, insofern quasi das, welches Geschlecht ich habe, darüber entscheidet der Staat immer noch. Es ist ein disziplinares Modell quasi. Ich schaue das Kind an, oder das Kind wird angeschaut, oder der Körper wird angeschaut und der Staat entscheidet, welche Geschlechtlichkeit. Und da sagt Preciado, schreibt sich quasi die Frage von einer Biopolitik, in der es um Reproduktion geht, fort. Und wir haben ein kapitalistisches Regime, wo es quasi das verbunden ist mit der Verteidigung von einer patriarchalen Zweigeschlechtlichkeit, in der es darum geht, über Pharmakologie, über Hormone zum Beispiel, aber auch über Bodybuilding, über Schönheitsarbeit, über Schönheitsoperationen, zweigeschlechtlichen Körper, einen heterosexuellen zweigeschlechtlichen Körper herzustellen. Es geht also um eine Verteidigung von einer zweigeschlechtlichen patriarchalen Ordnung, von der Differenz zwischen Mann und Frau, die sich vollzieht und die kapitalistisch quasi verwertet wird. Und das ist quasi diese paradoxe Bewegung, dass wir eine Fluidisierung haben, aber dass wir eine Festschreibung haben durch eben diese kapitalistischen Verwertungs.
We say goodbye at the beginning of the night, when the rest of this little town will turn off their bedroom lights. We say goodbye before we hit the road, because the paths we take are not the ones that everybody knows. We say goodbye with this fear in our hearts about the people who will do their best to tear our worlds apart. We say goodbye not knowing the next time we will meet, and if there's a chance that we will be alive, 'cause we don't know how far they will go with us this time. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other as safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all, don't push the ones you love far enough for them to fall. 'Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together. Thank you. have secrets, we have treasures. We have our plans, but they can never be measured by the ways of consequence. Cause we can't be sure how fucked up the state decides to react. So we burn up the encrypt our messages and find it hard to trust every single person that we are desperate to love. Cause those outside our circles are always the enemy to us. How far they will go with us this time. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all. Don't push the ones you love far enough for them to fall. Cause when we fall, we can stick together. We have to stick together. I see that you've been beaten. I see the cut you deep into your very existence. If you need to take some time, if you need to get away, we can all work together to find somewhere warm and try to stay. This will never be safe, this will never be easy. We will need to call our parents to let them know we're still breathing. But if we hold each other near,